Wir sind heute im Richter im Kapitel 2, Vers 6 bis Kapitel 3, Vers 6. Relativ großer Abschnitt. Wir haben so ein Thema drüber gesetzt heute. Öffentlicher Bruch mit dem Herrn und Verfall in Götzendienst. Das wäre so die Überschrift über diese Bibelstunde. Und da wir uns jetzt hier noch in der Vorbereitung auf die Darstellung oder die Auslegung der einzelnen Richter befinden, habe ich mir Gedanken dazu gemacht, was wir aus dem Kapitel außer dem Text selbst noch rausholen können. Und da starten wir, vielleicht kann das jemand von euch machen, mal mit den ersten Versen, dass jemand liest, Kapitel 2, Vers 6 bis 13. Also Richter 2, Vers 6 bis 13.
Als nämlich Josua das Volk entlassen hatte, zogen die Kinder Israels jeder in sein Erbteil, um das Land in Besitz zu nehmen. Und das Volk diente dem Herrn, solange Josua lebte und solange die Ältesten da waren, die Josua überlebten, welche alle die großen Werke des Herrn gesehen hatten, die er an Israel getan hatte.
Als aber Josua, der Sohn Nuns, der Knecht des Herrn, im Alter von 110 Jahren gestorben war, da begruben sie ihn im Gebiet seines Erbteils in Timnat Heres auf dem Bergland Ephraim, nördlich vom Berg Gasch. Und als auch jene ganze Generation zu ihren Vätern versammelt war, kam eine andere Generation nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er an Israel getan hatte. Da taten die Kinder Israels, was böse war in den Augen des Herrn, und sie dienten den Baalen, und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte, und folgten anderen Göttern nach, von denen Göttern der Völker, die um sie her wohnten, und beteten sie an und erzürnten den Herrn, denn sie verließen den Herrn und dienten dem Baal und dem Astarten.
Danke. Ja, wir haben in den letzten zwei Bibelstunden schon ein bisschen was gehört von der Einordnung des Buches Richter. Und ich hatte mir dazu auch Gedanken gemacht. Wir lesen hier in Vers 8, wir können das auch in Josua 24, Vers 29 nachlesen, dass Josua im Alter von 110 Jahren starb. Im Josua 14, Vers 7, das haben wir das letzte Mal auch schon angesprochen, können wir sehen, wie alt der Kaleb war, als er das Land für Mose zusammen mit Josua auskundschaftete. Er war 40 Jahre alt und wir haben angenommen, dass Josua in ähnlichem Alter war. Die meisten Bibelausleger sind auch dieser Ansicht. Jetzt können wir mal kurz, damit wir das besser verstehen, was die Zeitabläufe angeht, in den 4. Mose reinschauen, Kapitel 14, Vers 27 bis 34. Das ist also eine Passage, die stattfand, nachdem die Kundschafter aus dem Land kamen. Und die meisten dieser Kundschafter haben eben, sagen wir mal, eine schlechte Nachricht gebracht. Sie haben zwar gesagt, okay, wir haben festgestellt, das Land ist fruchtbar und es lohnt sich dort zu siedeln, aber auf der anderen Seite haben sie Angst vor den ganzen Völkern, die dort waren und wollten das Land nicht einnehmen. Und jetzt kommt dieser Teil. Ich lese mal vor. Wie lange soll ich diese böse Gemeinde dulden, die gegen mich murrt? Ich habe das Murren der Kinder Israels gehört, das sie gegen mich erheben. Darum sprich zu ihnen. So wahr ich lebe, spricht der Herr, ich will genauso an euch handeln, wie ihr vor meinen Ohren geredet habt. Eure Leichname sollen in dieser Wüste fallen und alle eure Gemusterten, die ganze Zahl von 20 Jahren an und darüber, die ihr gegen mich gemurrt habt. Keiner von euch soll in das Land kommen, aber dem ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, um euch darin wohnen zu lassen, ausgenommen Kaleb, der Sohn Jephunnes, und Josua, der Sohn Nuns. Eure Kinder aber, von denen ihr gesagt habt, dass sie zum Raub würden, die will ich hineinbringen, und sie sollen das Land kennenlernen, das ihr verachtet habt. Eure eigenen Leichname aber sollen in dieser Wüste fallen. Und eure Kinder sollen in der Wüste 40 Jahre lang Viehhirten sein und eure Hurereien tragen, bis eure Leichname in der Wüste aufgerieben sind. Entsprechend der Zahl der 40 Tage, in denen ihr das Land erkundet habt, sodass je ein Tag ein Jahr gilt, sollt ihr 40 Jahre lang eure Ungerechtigkeiten tragen, damit ihr erfahrt, was es bedeutet, wenn ich mich von euch abwende. Müsst ihr euch das mal vorstellen? Wir haben heute auch hier in Obendorf von Gott geredet, der das dort alles so steuert und zulässt. Und hier wurde das Volk so hart bestraft, weil sie Gottes Willen nicht ausgeführt haben und gegen ihn gemurrt haben. Und von daher, wenn wir jetzt an dem Zeitpunkt sind, wo Kaleb ungefähr 40 oder Josua ungefähr 40 Jahre alt war, kommen jetzt nochmal 40 Jahre drauf. Ja. Und in Josua 14, Vers 10 können wir eine Gegebenheit lesen, wo Kaleb 85 Jahre war, als nach der Eroberung das Land verteilt wurde. Ja. Daraus können wir entnehmen und folgern, wenn wir diese Zeitabläufe haben, dass die erste Landeinnahme, so möchte ich es mal bezeichnen, ungefähr 5 Jahre dauerte, nämlich diese 40 Jahre. Und dann war Kaleb 85 und dort ist in dieser Stelle geschrieben, dass sie das Land eingenommen haben, hat also nach der Wüstenwanderung 40 Jahre bleiben, genau diese circa 5 Jahre übrig, dass sie das Land eingenommen haben. Allerdings, siehe letzte Bibelstunde, haben wir festgestellt, dass sie das Land noch nicht vollständig eingenommen haben. Dass sie also, nachdem das Land eingenommen war, noch viele große Gebiete hatten, in denen sie noch gegen die verbliebenen Völker gekämpft haben. Und das bedeutet, von 85 bis 110, wenn ich richtig gerechnet habe, dass sie mal noch mindestens ca. 25 Jahre gebraucht haben, um das ganze Land einzunehmen. Wobei wir wissen müssen, dass sie die Völker nicht vertrieben haben. Also sie haben es nicht vollständig eingenommen, sie haben zwar die Herrschaft drüber gehabt, aber so lange hat es ungefähr gedauert, wo sie immer wieder am Kämpfen waren, um eben dieses ganze Gebiet, was ihnen vor Gott gegeben wurde, einzunehmen. Es ist natürlich schade für alle, die nicht da sind, die haben natürlich jetzt auch die Karten nicht, aber es ist für euch gut, dann könnt ihr es länger betrachten. Auf dieser ersten Karte, ich hänge das auch hier vorne dann auf, sehen wir, was den einzelnen Stämmen von Gott vorgesehen war, welche Gebiete sie einnehmen sollen. Die Landverteilung, die Josua ausgeführt hat, wurden die 12 Stämme in genau diese Gebiete geschickt. Das waren die Erbanteile, die die einzelnen Stämme hatten. Allerdings, zweite Karte, war es so, dass das, was ihr auf dieser Karte rot seht, die Gebiete waren, die Josua in der ersten Landeinnahme tatsächlich unter Kontrolle hatte. Und wenn ihr die zwei Karten so gegeneinander haltet, dann seht ihr, dass das nur ein kleiner Teil war des Gebietes, was den einzelnen Stämmen in der Landverteilung gegeben wurde, wo sie wirklich Kontrolle hatten. Das war so nach den ersten 5 Jahren. Und in den anderen 25 Jahren haben sie dann versucht, die restlichen Gebiete einzunehmen, aber eben sie haben die Völker leben lassen. Wir kommen da ja noch im Verlauf näher drauf. Also doch schon ein relativ großes Gebiet, aber wenn ihr die erste Karte betrachtet, was den einzelnen Stämmen zugeteilt wurde, ist es trotzdem nur ein geringer Teil.
Also hätten die einzelnen Stämme eigentlich ihren Teil erobern müssen.
Genau. Ja. Also von Gott war vorgesehen, die Landverteilung, das hatte Josua nach den Aussagen Moses, das wollen wir heute jetzt nicht studieren, hat er die Gebiete verteilt, ja, und sie hätten dann tatsächlich die Völker aus diesem ganzen Bereich vertreiben müssen, ausrotten müssen. Das war jetzt das, was sie als erstes hatten, nach den circa ersten 5 Jahren, und danach haben sie ungefähr 25 Jahre bis zur Richterzeit dann gekämpft, also als Josua dann gestorben war, um die restlichen Gebiete einzunehmen.
Ja? Ich habe das mal gelesen, vertreiben, ist mir eigentlich aufgefallen. kann es nicht sein, also dass auch das Wort speziell vertreiben.
Es kommt vertreiben vor, es kommt aber auch ausrotten vor. Also müssen wir im Mose wieder nachgucken. Es kommt beides vor, aber es ist ein Unterschied natürlich. Ja. Manchmal liegt es vielleicht auch an der Übersetzung, aber auf jeden Fall nicht dort belassen.
Nein, alles ausrotten. Ja, du bringst gerade aus dem Alten Testament.
Ja.
Ja, das Wort ausrotten, auch schon in den Kopf. Also ja. Die Frau auch wollte, dass sie ausgerottet wird, damit sie nicht praktisch sich mit denen...
Genau, das ist ja unser großes Problem, dass sie es eben nicht getan haben. Sie haben sie also weder ausgerottet noch vertrieben. Ja, je nach Übersetzung vielleicht anders vom Sprachgebrauch. Auf jeden Fall hätten sie das ganze Gebiet säubern müssen und die ganzen Völker auf jeden Fall, dass sie nicht mehr da gewesen wären. Wie auch immer.
Aber vielleicht waren die anderen so stark, dass sie sie gar nicht bekämpfen konnten oder wollten sie.
Das war zum Beispiel die Söhne Enaks, ja, wo sie das Land durchgeguckt haben. Da waren Riesen und so, da haben sich da gefürchtet. Aber es gab auch andere Gründe, ein bisschen werden wir das noch sehen jetzt im Text, warum sie die Völker nicht tatsächlich vertrieben haben.
Das war eigentlich ausdrücklich ungehorsam, oder?
Es war ausdrücklich ungehorsam, wir haben es ja gerade gelesen. Ja. Sie haben den Auftrag Gottes nicht ausgeführt und jetzt hattest du schon angesprochen, dass sie sich tatsächlich mit den Völkern zusammengetan haben. Wir werden das nachher noch näher sehen. Ja, was eben dann dazu geführt hat, dass sie von deren Götzen und Göttern infiltriert wurden und dadurch natürlich auch vom Herrn sich entfernt haben. Und das war natürlich nicht Gottes Plan. Daher sehen wir ja auch, was passiert ist, dass Gott gesagt hat, die Völker müssen weg aus dem Land, nämlich, dass ihr praktisch rein bleibt und dass ihr mir nachfolgt, denn ich bin euer Gott und dass ihr euch nicht verschwägert oder eben verunreinigt werdet durch die Völker und die Götter und Götzen, die sie haben. Unter Josua gab es bereits auch Richter, das können wir im Josua 23, Vers 2 nachlesen. Und jetzt habe ich mir natürlich die Frage gestellt, wenn es da schon Richter gab und jetzt kommen wir ganz intensiv zu Richter, wo ist denn da so ein bisschen der Unterschied? Und warum überhaupt Richter? Und da bin ich fündig geworden im 5. Mose 16, im Vers 18a. Ich lese euch das gerade mal vor, 5. Mose 16, 18a. Da heißt es zu Mose, du sollst dir Richter und Vorsteher einsetzen in den Toren aller deiner Städte, die der Herr, dein Gott, dir gibt in allen deinen Stämmen. Und warum? Teil B, damit sie das Volk richten mit gerechtem Gericht. Das steht im 5. Mose 16, Vers 18. Aus dem Vers geht klar hervor, Gott setzt die Richter ein. Ja? Und hier war zunächst mal die Aufgabe, dass sie über das Volk Gericht halten sollen und die Streitigkeiten und so weiter einfach recht sprechen nach Gottes Gesetz. Das war die ursprüngliche Aufgabe der Richter.
Ich kann nicht nur was fragen.
Ja.
Also Tod des Josua, bis dann Richter eingesetzt wurden. Wie lange ging das dann?
Lass es noch kurz zurückgestellt, das sehen wir nachher noch. Also das war mal bei Mose. Ja. Mhm. Gott setzt Richter ein und Mose soll sie dazu einsetzen, damit sie eben gerecht richten. Und im 5. Mose 17, Vers 9, sehen wir auch eine Aufgabe der Richter, da heißt es, und du sollst zu den Priestern, den Leviten und den Richtern kommen, der zu jeder Zeit im Amt sein wird und fragen, sie sollen dir Urteil sprechen. Also nicht nur die Richter, sondern auch die Leviten und die Priester sollten Recht sprechen. Und sie sollten ein gerechtes Urteil sprechen. Dazu musste man natürlich die Gebote Gottes folgen.
Also das ist jetzt interessant, das 5. Mose 16, Vers 18, was du gesagt hast.
Ja.
Und die Richter sollen in den Städten sein.
Mhm.
Das war der bloß eine Stadt, es waren ja mehrere und dann zeitgleich. Da sind das eigentlich auch fast die Obersten von einer Stadt. Oder?
Richtig, da es ja keine Könige oder sowas gab, sind sie diejenigen, die in der Stadt quasi neben den Vorstehern oder den Obersten der einzelnen Stämme dort ich sage mal, in Gänsefüßchen geherrscht haben. Und jetzt zu deiner Frage, kam jetzt hier schon ein bisschen raus, die Richter sind nicht alle hintereinander gewesen, sondern sie waren teilweise auch zeitgleich unterwegs. Werden wir nachher noch sehen.
Das hat im Prinzip doch da auch, als Mose zu viel wurde sozusagen.
Ja, genau.
Aber der Tim hat beim ersten Mal gesagt, dass es generell auch wie Generationen waren, also Familien eigentlich. Hat er sich so gesagt?
Gut, das weiß ich jetzt nicht mehr, da habe ich vielleicht nicht aufgepasst.
Familien, gerade der Josua hat dann angefangen und dann die nächsten aus den verschiedenen Stämmen auch teilweise. Ja.
Also behalten wir das mal im Hintergrund ein bisschen. Wer hat die Richter eingesetzt? Eigentlich Gott. Mhm. Ja.
Und für welches Gebiet hat er sie eingesetzt?
Immer für das ganze Gebiet.
Fürs ganze.
Ja. Aber wenn jetzt ein Richter alleine da war, und in der Richterzeit ist es ja so gewesen, ich habe nicht mehr den Heerführer, wie Mose und Josua waren. Es gab noch keine Könige, das kam erst nach der Richterzeit. Haben die Richter natürlich für das ganze Volk erstens Recht gesprochen, aber auch zweitens haben sie, sage ich mal, das Volk regiert. Und intensiv natürlich in den Gebieten, wo sie waren. Es ist natürlich die Frage, wenn ich gerechtes Urteil sprechen möchte, was steht denn auf Ungehorsam für eine Strafe? Greif gerade mal auf den Mose jetzt wieder zurück. Im 5. Mose 17, Vers 12, da heißt es, der Mann aber, der so vermessen wäre, dass er dem Priester, der dort steht, um den Herrn, deinen Gott, zu dienen, oder dem Richter, ja, nicht gehorcht, jener Mann soll sterben. So sollst du das Böse aus Israel ausrotten. Also die Aufgabe der Richter war grundsätzlich auch, die Reinheit im Volk zu bewahren. Ja, sie sprechen Recht bei Streitigkeiten und sonstigen Dingen, und wer dem nicht gehorcht, der wird getötet. Stellen wir uns das heute mal vor in unserer modernen Gesellschaft. Wenn da jemand was Schlimmes begeht, einen Mord begeht, ja, den dürfen wir nicht umbringen. Todesstrafe, das ist nichts. Wir sind so humanistisch. Gott geht einen ganz anderen Weg. Er sagt, wenn er nicht gehorcht, das können jetzt auch ja kleinere Delikte sein, dann wird er getötet. Und das führt natürlich dazu, logischerweise, dass das Volk eine große Ehrfurcht hat vor Dingen, die vor Gott nicht in Ordnung sind, und man dann eher vielleicht bereit ist, ein sauberes Leben zu führen. So stelle ich mir das zumindest vor, weil diese Forderung Gottes ist natürlich schon für uns humanistisch geprägte Leute in der Moderne ein starker Tobak.
Ein Beispiel im Kopf, da hieß es, dass jemand im Sabbat Holz gesammelt hat, und der wird dann gesteinigt. Also so weder Relativität von dem Unreichtum hier. Und das ist ja schon heftig eigentlich.
Das ist sehr heftig, ja. Also Gott setzt sogar das Todesurteil ein, wenn man den Richtern nicht gehorcht. Und das alles müssen wir so ein bisschen im Hintergrund haben, denn diese Richter hatten ja noch viel mehr Macht, die jetzt da kommen. So, nun, wenn wir den Vers 6 bis 13 anschauen, haben wir ja gelesen, dass jeder getan hat, was böse war vor den Augen des Herrn, dass sie nicht auf seine Werke geachtet haben, und sie beteten sogar fremde Götter, den Baal und die Astarten, an. Wir hatten das teilweise schon angesprochen in den letzten Bibelstunden. Hier ist ganz klar, dass die Alten und die Eltern es richtig versäumt haben, dass die nachfolgende Generation eine ordentliche Belehrung bekommen hat über die Gebote Gottes. Und das ist natürlich mit ein Auslöser gewesen, dass wir diesen Verfall, den wir im Richterbuch sehen, so doch auch schlimme Folgen für das Volk hatte, obwohl sie das verheißene Land eingenommen hatten.
Ich habe das auch eine ausdrückliche Anweisung. Wo steht da irgendwo, du sollst es deinen Kindern,
ja, das hat der Tim uns gesagt, und das ist ganz wichtig, dass wir auch unseren Kindern das Evangelium weitergeben und sie belehren, was die Wege des Herrn sind. Das war damals schon so und das hat sich bis heute nicht geändert. Und es ist immer so, wenn ich etwas nicht weitergebe und wenn ich das nicht lebe, dann wird es langsam aus dem Gedächtnis verdrängt. Ja, das ist einfach bei uns Menschen so. Ja, wir vergessen Dinge, die lange her sind, die nicht gepflegt werden. Das vergisst man einfach. Und hier haben wir noch gelesen, sie hatten die Werke oder die Wunder Gottes nicht gesehen. Ja, ein bisschen die Frage, welche Übersetzung man da hat. Man könnte auch sagen, sie haben sie nicht anerkannt oder sie wurden nicht richtig belehrt. Ich möchte das mal offen stehen lassen, da gibt es unterschiedliche Auslegungen dazu. Aber an anderer Stelle oder an anderen Stellen in der Bibel ist oft erkennbar, dass wenn man das Reich Gottes nicht pflegt, dass in der Regel spätestens in der dritten Generation Gott überhaupt kein Thema mehr ist. So schnell vergessen wir Menschen. Und deswegen kann ich wiederum verstehen, dass Gott penibel darauf besteht, dass sein Volk sich nicht mit anderen Dingen vermischt und nicht von ihm abirrt, weil er weiß genau, das dauert 3 oder 4 Generationen und dann ist Gott in Vergessenheit geraten. Im Hauskreis gucken wir uns gerade Abraham an und wir haben am Anfang dann gesehen, dass es von Noah bis Abraham, glaube ich, 8 Generationen, wenn ich es richtig war, weiß, wo die Menschen, da ist nämlich Abraham dann aus Ur ausgezogen, im Götzendienst gelandet sind. Also dazwischen gibt es jetzt keine großen Aussagen, wo sie noch Gott treu waren oder nicht, aber es hat 8 Generationen auf jeden Fall gedauert, da war Gott gar kein Thema mehr. Was macht Gott? Er erweckt den Abraham und sagt, hier, geh raus, ich möchte dich in dieses Land führen. Und wenn wir die Bibel genau angucken, ist der Zeitraum eben deutlich kürzer, bis sowas passiert. Und jetzt sollten wir uns vielleicht doch die Zeit noch nehmen, dass wir das Vermächtnis Josuas an das Volk nochmal kurz lesen. Und zwar Josua 23, Vers 1 bis 13. Das ist nämlich der Auftrag, den das Volk hatte. Und wir haben gerade ja gelesen, als Josua gestorben war und diejenigen, die noch mit ihm waren, die die Werke und die Wunder Gottes gesehen haben, auch weg waren, ist das Volk abgewichen. Und Josua hat ihnen aber dieses Vermächtnis hinterlassen, was sie beachten sollten. Hast du es, Josua 23, Vers 1?
Und es geschah nach langer Zeit, als der Herr Israel Ruhe verschafft hatte von allen seinen Feinden ringsum und Josua alt und wohlbetagt war, da rief Josua ganz Israel zu sich, seine Ältesten, Häupter, Richter und Vorsteher. Und er sprach zu ihnen, ich bin nun alt und wohlbetagt, ihr aber habt alles gesehen, was der Herr, euer Gott, getan hat an allen den Völkern um euretwillen. Denn der Herr, euer Gott, hat selbst für euch gekämpft. Seht, ich habe euch dies übrig gebliebene Volk durch das Los zugeteilt. Jeden Stamm sein Erbteil. Von Jordan an und alle Völker, die sich ausgerottet haben, bis an das große Meer und die Sonne, wo die Sonne untergeht. Und der Herr, euer Gott, er selbst wird sich von euch ausstoßen und von euch vertreiben, und ihr werdet ihr Land einnehmen, wie es der Herr, euer Gott, euch verheißen hat. So haltet nun fest daran, alles zu befolgen. Folgen und zu tun, was im Buch der Gesetze Moses geschrieben steht, dass ihr nicht davon abbricht, weder zu rechten noch zu linken. Damit ihr euch nicht mit diesen Völkern vermischt, die noch bei euch übrig geblieben sind, und nicht die Namen ihrer Götter anruft, noch bei ihnen schwört, noch ihnen dient, noch sie anbetet, sondern den Herrn, euren Gott, sollt ihr abhängen, wie er es getan hat bis zu diesem Tag. Und der Herr hat große, mächtige Völker vor euch vertrieben. wie denn niemand bis zu diesem Tag vor euch bestehen konnte. Ein einziger von euch jagt tausend, den der Herr, euer Gott, kämpft für euch, wie er auch verheißen hat. Darum habt gut Acht auf eure Seelen, dass ihr den Herrn, euren Gott, lieb habt. Wenn ihr euch aber abwendet und den Überrest dieser Völker anhängt, wie unter euch übrig geblieben sind, und euch mit ihnen verheiratet, sodass ihr euch untereinander vermischt, so sollt ihr gewiss wissen, dass dem Herrn, euer Gott, nicht länger diese Völker vor euch vertreiben werden, sondern sie werden euch zum Schlinge werden und zum Fallstrick und zur Geißel an eurer Seite und zu Dornen in euren Augen, bis ihr vertilgt seid aus diesem ganz guten Land, das der Herr euch Gott, euer Gott, gegeben hat.
Danke. Sehen wir hier steht auch ausrotten, ja. Josua hat den ganz klaren Plan weitergegeben, was sie tun sollten und was sie lassen sollten. Und was haben wir gerade gelesen? Sie sind den fremden Göttern nachgefolgt.
Vielleicht hatten sie einfach auch genug vom Ausrotten. Ja, das war ja bei Josua unendlich.
Was soll ich dazu sagen? Wenn Gott einen Auftrag gibt, dann ist es eigentlich egal, was ich dazu sage. Der Auftrag gilt. Mag uns vielleicht schwerfallen, das vollständig zu akzeptieren, aber so wie es Josua da geschrieben hat und wie wir vorher schon in Mose gelesen haben, wenn Gott das anordnet, dann ist das Programm. Denn er weiß, was er tut und er weiß auch, warum er es tut. Wir haben ja gerade gelesen, warum sie das tun sollten, warum sie sich nicht mit den Völkern vermischen sollten. Und in den letzten drei Versen haben wir gelesen, was wird die Folge sein. Und genau so ist es gekommen. Genau so ist es gekommen.
Ich glaube tatsächlich die Anweisung, wenn du jetzt sagst, irgendwo stand mit Säuglinge, also Männer, Frauen und Säuglinge. Also es war wahrscheinlich schon einfach vielleicht, das zu tun. Ja.
Das ist richtig, ja. Ich kann das nachvollziehen aus heutiger Sicht auf jeden Fall. Aber ich kenne den Plan Gottes nicht. Er weiß, was er tut und er weiß auch, warum er es so tut. Also insbesondere im Vers 6 bis 8 und im 11 haben sie eben nicht befolgt, dass sie die Völker ausrotten oder vertreiben. Und sie haben den fremden Götzen und Göttern nachgehurt. Und da habe ich euch wiederum ein Blatt, weil ich mir Gedanken gemacht habe, um welche Götter geht es denn da? Ich hänge das nachher alles da hin, dann kann man das nochmal gesammelt betrachten. Zuerst haben wir jetzt gerade gelesen von den Baalen. Das waren also mehrere. Und Baal bedeutet, Herr kann auch Ehemann bedeuten. Was sagt Gott? Ich bin der einzige Gott. Ich bin der Herr. Und hier Baal bedeutet Herr. Das ist schon eine krasse Abweichung. Und der Baal, der kanaanitische Name für den syrischen Gott Hadad, haben die Israelis Baal gesagt dazu, und bedeutet Gott des Sturmes und des Krieges. Diesen Gott haben sie sich praktisch angebiedert. Und was sagt Gott, was ist er für ein Gott? Er ist Gott des Friedens. Ein krasser Unterschied. Dann haben wir die Astarten. Das ist auch eine Göttin. Und sie war die Gemahlin von Baal.
Die Astarte.
Die Astarte, ja. Und babylonisch heißt es Ishtar und bedeutet Göttin der Fruchtbarkeit. Und wir werden später im Text noch sehen, es kommen noch die Ascheren, die dürfen wir aber nicht mit den Astarten vergleichen. Die Aschera ist die Gemahlin des Els. El ist ein semitischer Gott und bedeutet der Mächtige. Und die Ascheren oder die Asherah war die Göttin des Meeres. Ihr seht es ein bisschen an den Bildern. Ich habe jetzt ein Bild nicht genommen, das ist irgendwo in Israel so eine Nachbildung ausgestellt. Aber ihr seht es an diesen zwei Frauenbildern. Hier gerade bei der letzten, wo die Hand ist, ja, das ist ganz klar der Ort der Fruchtbarkeit. Und auch bei der Astarte, ja, da wird der Busen gehalten, das hat auch was mit Fruchtbarkeit zu tun. Also das waren die drei Götter und Götzen, denen sie, im Text heißt es, nachgehurt haben. Nachgehurt deswegen, weil das war teilweise ein Kult, der mit Prostitution einherging. Deswegen steht hier auch nachgehurt. So, jetzt lesen wir mal den nächsten Abschnitt. Richter 2, Vers 14 bis 23.
Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel und er gab sie in die Hand von Räubern, die sie beraubten, und er verkaufte sie in die Hand ihrer Feinde ringsum, sodass sie von ihren Feinden nicht mehr bestehen konnten. Überall, wohin sie zogen, war die Hand des Herrn gegen sie, zum Unheil, wie der Herr es ihnen gesagt und wie der Herr es ihnen geschworen hatte, so wurden sie hart bedrängt. Doch erweckte der Herr Richter, die sie aus den Händen derer retteten, die sie beraubten. Aber auch ihren Richtern gehorchten sie nicht, sondern sie hurten mit anderen Göttern und beteten sie an und wichen bald ab von dem Weg, auf dem ihre Väter im Gehorsam gegen die Gebote des Herrn gegangen waren. Sie handelten nicht ebenso. Wenn aber der Herr ihnen Richter erweckte, so war der Herr mit dem Richter und er rettete sie aus der Hand ihrer Feinde, solange der Richter lebte. Denn der Herr hatte Mitleid wegen ihrer Wehklage über ihre Bedränger und Unterdrücker. Wenn aber der Richter starb, so handelten sie wiederum verderblich, mehr als ihre Väter, indem sie anderen Göttern nachfolgten, um ihnen zu dienen und sie anzubeten. Sie ließen nicht ab von ihrem Treiben und ihrem halsstarrigen Wandel. Darum entbrannte der Zorn des Herrn über Israel, und er sprach: Weil dieses Volk meinen Bund übertreten hat, den ich ihren Vätern geboten habe, und sie meiner Stimme nicht folgen, so will ich auch in Zukunft niemand mehr von den Völkern, die Josua bei seinem Tod übrig gelassen hat, vor ihnen vertreiben, damit ich Israel durch sie prüfe, ob sie den Weg des Herrn bewahren und dann wandeln werden, wie ihre Väter ihnen bewahrten, wie ihre Väter ihn bewahrten oder nicht. So ließ der Herr diese Völker verbleiben und vertrieb sie nicht schnell aus ihrem Besitz, wie er sie auch nicht in die Hand Josuas gegeben hatte.
Danke. Also hier sehen wir wieder das Programm. Wir sehen, was Gott vorgegeben hat. Wir sehen, dass sie diesen Götzen nachgehurt haben. Wir sehen, dass der Herr die Richter erweckt hat, die sie eben dann wieder erlöst haben von der Bedrückung dieser umliegenden Völker. Und da habe ich jetzt ein Blatt für jeden. Das können wir natürlich jetzt nicht alles durchnehmen, aber vielleicht könnt ihr dieses Blatt immer wieder mitbringen zu den folgenden Bibelstunden. Ich habe versucht, hier mal alles zusammenzufassen. Ich habe euch das so aufgestellt, dass wir in der ersten Spalte die Bibelstelle haben. In der zweiten Spalte sind die Jahre der Bedrängnis. Das heißt also, wenn ihr die Bibelstelle Richter 3, Vers 8 nachguckt, da werden diese 8 Jahre erscheinen. Dann haben wir in der nächsten Spalte die Anführer oder Richter. Und wie viele Jahre die jeweils quasi regiert haben oder die Herrschaft hatten. Dann um welchen Richter handelt es sich. Dahinter habe ich euch hingeschrieben, aus welchem Stamm dieser Richter kam. Und dann wiederum eine Bibelstelle, wo eben die Herkunft dieses Richters auch herauszulesen ist. Dann haben wir noch eine Spalte mit diversen Anmerkungen. Da sehen wir zum Beispiel dann noch nähere Erläuterungen oder welche Völker in dieser Bedrängniszeit das Volk bedrängt haben. Und wenn wir das angucken, die Völker, die, wo das Land bedrängt wurde, die kamen alle im Wesentlichen aus dieser Richtung und die Philister hier, also ringsrum. Und hinten habe ich euch hingeschrieben, der wievielte Richter das ist. Nein, in der letzten Spalte. So.
Das sind jetzt 15, 16 so.
Genau, es sind mehr geworden wie aus der letzten ja. Bibelstunde.
Waren es nicht nur 12?
Es sind 12 Richter, ja, genau. Aber wenn wir genau gucken, sind es eigentlich dann 16. Wenn wir den Josua noch dazu zählen, kommen wir sogar auf 17. So, deswegen zu dem Blatt nochmal. Ganz oben die erste Zeile, ich habe Josua ganz bewusst dort aufgenommen, weil es hieß, das war der erste Richter. Ich persönlich sehe den Josua eher als Anführer, deswegen hat er bei mir die Richternummer 0 bekommen. Ja. So, und wenn wir weitergehen, im Buch Richter haben wir dann tatsächlich diese 12 Richter. Und da seht ihr hier die Zeile danach. Nach dem Richterbuch, das können wir dann im 1. Samuel nachgucken, kam noch Eli als Richter, es kam noch Samuel als Richter, denn Eli haben wir, glaube ich, letzte Bibelstunde völlig unterschlagen. Da haben wir bloß vom Samuel geredet. Und dann haben wir noch den Joel und den Abia, das waren Söhne von Samuel, die Samuel als Richter eingesetzt hat. Aber die beiden Söhne waren nur ganz kurz dran, denn die haben nur Murks gemacht. Also deswegen, eigentlich sind es dann 16 Richter, wenn wir den Josua mal mit 0 zählen, sonst wären 17. Jetzt ist noch interessant, wenn er die Spalte der Bedrängnis anschaut, wenn ich die Jahre zusammenzähle, komme ich auf 134 Jahre. Und die Spalte, wo die Ruhe ist, nämlich wo die Richterzeit war, waren 336 Jahre. Das eine, was dort mir bewusst war, ist, wie viel Zeit hat Gott, obwohl das Volk wieder seinen Willen gehandelt hat, Ruhe gegeben, hat 336 Jahre gegeben und nur 134 Jahre Bedrängnis. Sehen wir da die Gnade Gottes? Also nur circa ein Drittel Bedrängnis und zwei Drittel der Zeit hatten sie Ruhe. Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Ich habe Matti schon gesagt, es ist sehr lang. Eigentlich müssen wir fast zwei Bibelstunden draus machen. Wir werden heute ein bisschen überziehen, aber das, glaube ich, macht euch nichts aus. Schreibt euch einfach mal auf Apostelgeschichte 13 von 18 bis 22. Dort heißt es im Vers 20, und danach, während etwa 450 Jahren, gab er ihnen Richter bis Samuel, dem Propheten. Letzte Bibelstunde haben wir gesagt, circa 300 bis 350 Jahre. So, wer lügt jetzt? Wenn ihr hier zusammenzählt, ich habe hier auch gezählt, komme ich auch auf 450, wobei ich jetzt die Zeit natürlich dahinter auch noch genommen habe, also nicht nur das Buch Richter. Da scheiden sich jetzt ein Stück weit die Geister. Aber es kann so erklärt werden, es gibt ja auch Bibellehrer, die sich damit beschäftigen, wie der Ablauf war, wann wer geboren wurde und gestorben wurde und so weiter. Ist es eigentlich erkennbar, und das seht ihr auf der Rückseite, dass diese Richter überlappend eingesetzt wurden. Also das ist nicht so, da ist der eine gestorben und dann ist der nächste geboren worden oder so, sondern die Richterzeit ist immer so durchgegangen. Und wie kann ich jetzt sagen, dass wir da noch Bedrängnis hatten? Weil das kommt ja hier eigentlich gar nicht groß vor, diese Bedrängnis in dieser letzten Seite. Ich erkläre es mir so, dass einfach, weil die Richter an verschiedenen Orten, und zwar über das gesamte Gebiet verteilt waren, dass es eben eine Bedrängnis in einem Gebiet gab, nicht unbedingt gleichzeitig über ganz Israel. Ich erkläre mir es jetzt einfach so. Weil auf der einen Seite sagt die Bibel 450 Jahre, wenn wir aber das angucken, was wir bisher betrachtet haben, kommen wir bloß auf 300 bis 350 Jahre und dann sind wir mindestens 100 Jahre Differenz. Und das erkläre ich mir einfach so, durch die Herkunft, deswegen ist auch immer interessant, dieser Stamm, aus dem die Richter kamen, dass man ein bisschen sieht, okay, da war der Richter weg, die haben sich dann wieder dagegen gewendet, dann war in diesem Gebiet dort die Bedrängnis. Es kann sein, dass woanders dann keine Bedrängnis war, weil dann wieder ein anderer Richter da war. Ich habe da dann noch den Eli, den Samuel und den und seine beiden Söhne mit eingefügt. Ganz oben habe ich den Josua noch hingeschrieben, dass er den Ablauf ein bisschen hat. Und ganz unten, das kommt in meiner Tabelle ja auch noch, die beiden ersten Könige, nämlich Saul und David. Und ich denke, wenn ihr die nächsten Bibelstunden habt, dass man immer mal wieder auch in die Tabelle reingucken kann, dass das eine ganz hilfreiche Ergänzung sein mag. Hat sonst noch jemand Fragen dazu? Weil, wie gesagt, noch näher darauf eingehen möchte ich nicht, weil wir haben ja noch viele Bibelstunden über die Richter.
Das interessiert mich jetzt schon. Ja. Wenn er jetzt ganz oben war im Gebiet und unten waren Kämpfe oder es gab Ungereimtheiten, das man ihm ja bringen musste, mussten die ja erstmal Tage zu ihm reisen. Oder hat er überall in jedem Stamm Leviten gehabt, zum Beispiel, die auch recht sprechen durften?
Also die Leviten gab es auf jeden Fall und es gab ja in jedem Stamm auch Oberhäupter. Ja, also da gab es schon eine gewisse Hierarchie, aber ich sage mal, die letzte Instanz war dann der Richter, auf jeden Fall. Gott hat dann einfach diese Richter erweckt, wir haben es gerade gelesen, sind nicht von Israel eingesetzt worden und hat dann auf jeden Fall mal in dieser Region Ruhe verschafft. Weil, wie gesagt, sonst müssten wir uns jetzt einem Disput aussetzen, wie kommt die Differenz zwischen 350 und 450 Jahren zustande. Ja, aber das bringt uns nicht weiter. Im Vers 14 bis 19 ist Gottes Wille ausgedrückt, dass Israel das Land alleine besiedeln sollte und die Völker vertreibt bzw. ausrottet. Und wir sehen, dass das Volk sich keinesfalls mit den vorhandenen heidnischen Völkern vermischen sollte und ihren Göttern nachhurten oder ihren Göttern dienen, ihnen opfern oder Bilder und Figuren machen. Das war nie Gottes Plan. Aber die Dinger, die ich euch gerade habe durchgehen lassen, die gibt es ja, man hat die gefunden. Ich kürze da jetzt auch nochmal ab. Im 2. Mose 34 ab Vers 11 könnt ihr nachlesen, bis ungefähr Vers 17, nur auszugsweise, was hat Gott bei der Erneuerung des Bundes am Sinai dem Volk als Bundesverpflichtung mitgegeben. Da heißt es, die Kanaaniter vertreiben. Da heißt es, schließt keinen Bund mit den Einwohnern des Landes. Und ihr sollt nicht ihren Göttern opfern. Und die Söhne und Töchter nicht zu Frauen nehmen. Und ihren Göttern nicht nachhuren. Und keine gegossenen Götter machen. Könnt ihr in Ruhe die Passage mal nachgucken. Das sind die Kernaussagen hier. Und was haben wir gelesen? Genau das, was Gott angeordnet hat, das passieren oder nicht passieren soll, genau das ist passiert. Oder eben auch nicht passiert. Und im 5. Mose 7, Vers 1 bis 5, auch da kürze ich kurz ab. Hier befiehlt der Herr die Ausrottung der Kanaaniter und ihres Götzendienstes. Da heißt es, und wenn er vor dir her viele Völker vertilgt, und vertilgen hat also mehr mit Ausrotten zu tun wie vertreiben. Gott, der Herr, geht vor dem Volk her und vertilgt diese Völker. Sollst keinen Bund mit ihnen machen, ihnen keine Gnade erweisen. Seht ihr, wie ernst das ist? Sollst dich nicht mit ihnen verschwägern, sollst deine Töchter und Söhne nicht ihnen zur Frau geben oder ihre Töchter deinen Söhnen nehmen. Ich glaube, jetzt haben wir es 3 oder 4 Mal gelesen, inklusive dem, was Josua als Vermächtnis hinterlassen hat. Ich weiß nicht, muss Gott es öfters wiederholen? Eigentlich nicht. Es liegt am Menschen, das zu tun, was Gott vorgesehen hat, denn er weiß, für was das gut ist. Wir können das oftmals nicht erkennen. Und wenn wir uns im Buch der Richter dann mit den einzelnen Richtern beschäftigen, werden wir Folgendes sehen. Es gibt eine Spirale des Niedergangs, die sich immer wiederholt. Und zwar, als erstes haben wir die Sünde des Volkes. Ja? Sie sind abgeirrt, sie haben nicht das getan, was die Richter gesagt haben. Sie haben sich verbündet, verschwägert, Götzendienst gehabt und so weiter und so weiter. Was passiert als zweites? Der zweite Punkt ist die Bedrängnis oder Knechtschaft. Wir werden es ja bei den einzelnen Richtern noch sehen.
Und wenn die Bedrängnis groß genug war, haben wir einen dritten Punkt. Das ist das Flehen zu Gott. Wir würden da heute, müssen wir den Begriff Buße einsetzen. Aber wir werden sehen im Buch der Richter, so eine richtige Buße haben sie nie gemacht. Sie haben nur zu Gott gefleht, dass er sie aus dem Problem rausholt. So eine richtige Buße war das nicht. Und wenn Gott dann erhört, dann haben wir hier die Errettung. Er hat Richter eingesetzt und die Richter haben die Bedrängnis weggeschafft. Und in Zeit der Richter hatten sie Ruhe. Das war dann diese Segenszeit, diese Ruhe, die ihnen versprochen wurde. Und da möchte ich gleich mal die Brücke schlagen zu uns heute. Kommt uns das bekannt vor? Sünde? Jeder von uns begeht immer wieder Sünde, auch wenn er es nicht will. Dann kriegen wir irgendein Problem. Was machen wir? Wir tun Buße. Hoffe ich wenigstens, dass wir nicht nur flehen. Gottes Antwort wird uns aus diesem Problem herausführen und wir haben dann wieder Ruhe. Und wenn wir dann, da ist die Spirale zu Ende, in die nächste Sünde fallen, muss dieser Kreislauf kommen. Wenn ich hier nicht zur Buße komme, dann bekomme ich keine Errettung, dann bekomme ich keine Ruhe. Dann gibt es keine Spirale, dann geht es direkt hier runter.
Wenn ich jetzt aber an den Simson denke, war ja auch kein so toller Mann, ne?
Ja. Ist hier auch bei den Richtern, werden wir das noch sehen. Oder auch Gideon, das ist auch so eine Sache. Interessant, gell? Werden wir sehen, es gab auch den Abimelech, einen Richter. Da würde ich mal ein Fragezeichen hinmachen. War der Sohn des Gideon und er nennt sich selbst zum König. Also er wurde als Richter eingesetzt und macht sich selbst zum König. Also nicht alle Richter, die wir da behandeln werden, können wir nur Gutes sehen. Es gibt auch Richter, die haben gut angefangen und schlecht geendet. Auch sowas gibt es. Ja? Deswegen ist es immer interessant, sich das vor Augen zu halten. Das ist völlig richtig. Ja.
Dann, wenn man dann davor gesagt hat, davon ausgeht, dass Gott die eingesetzt hat, dann gibt es wieder Fragezeichen, oder?
Eigentlich nicht, weil wenn, guck mal, das habe ich im Reich Gottes auch schon erlebt, wenn Gott einen fähigen Prediger hat, der wirklich mit Vollmacht predigt, und jetzt begeht dieser Prediger an einer Stelle Sünde und macht keine Buße, dann geht es abwärts. Und so ist es bei den Richtern auch gewesen, weil wenn der Mensch schlussendlich dem Ziehen Gottes und dem nicht folgt und sich dagegen stellt, dann biegt er aus dieser Spirale ab. Dann gibt es irgendwo auch da nicht mehr diese Erlösung und diese Errettung. Das kommt einfach nicht mehr. Und dann stürzt dieser ab. Ich habe da schon viele Abstürzen gesehen.
Das glaube ich schon. Aber der Herr, wenn wir davon ausgehen, dass der Herr das eigentlich weiß, das war jetzt meine Frage. Aber es ist insgesamt alles schwierig. Man kann nie alles...
Ja. Gott benutzt uns schwache und sündige Menschen, um seine Ziele, sage ich mal, zu vervollständigen, durchzusetzen oder wie man das jetzt sagen soll. Und er weiß ganz genau, was für ein schwaches Vermächtnis wir sind. Und schauen wir uns alleine mal den David an. Ja, also durch die Sünde mit Bathseba und so weiter hätte er getötet werden müssen. Aber durch das Flehen zu Gott hat Gott ihm praktisch Errettung verschafft, hat ihn rausgeholt. Also das ist ganz wichtig, das ist mir wirklich ein Anliegen, dass wir diese Spirale nicht verlassen. Denn wenn wir in Sünde fallen, dann müssen wir gucken, dass wir wieder Ruhe kriegen. Und das ist das Programm im Alten und im Neuen Testament. Und hier in der Richterzeit ist es praktisch so, dass immer dann so eine Spirale zu Ende ist, wenn ein Richter gegangen ist und dann kommt halt der Nächste, dann geht die Spirale wieder los. Das zieht sich also so durch bis zum Ende. Vers 17 hier nochmal, da heißt es, und sie hurten den anderen Göttern nach und beteten sie an. Und wie gesagt, dieses Huren kommt daher, weil da haben wir eben diese Fruchtbarkeitsgöttin und da gab es eben diesen Kult, dass es sexuelle Prostitution als Götzendienst gab und das ist Hurerei. Und im Vers 20 bis 23 haben wir gelesen, dass sie Gott nicht gehorchten, Gottes Zorn haben sie entbrennen lassen und Gott setzt dann die fremden Völker im Land für Israel als Prüfung ein, schlussendlich. Na, wir haben gelesen, er hat sie dann nicht mehr vertrieben, er hat sie da bleiben lassen, um das Volk zu prüfen. Und jetzt vielleicht, Matthias, wenn du den letzten Teil noch lesen könntest, Kapitel 3, 1 bis 6.
Das sind aber die Völker, die der Herr übrig bleiben ließ, um durch sie alle diejenigen Israeliten zu prüfen, welche alle die Kämpfe um Kanaan nicht erlebt hatten. Nur um den Geschlechtern der Söhne Israels davon Kenntnis zu geben und sie die Kriegsführung zu lehren, weil sie zuvor nichts davon wussten. Die fünf Fürsten der Philister und alle Kanaaniter und Zidonier und Hebiter, die auf dem Libanongebirge wohnten, vom Berg Baal Hermon bis nach Lebo Hamat. Und sie dienten dazu, dass Israel durch sie geprüft wurde, damit es sich zeigte, ob sie den Geboten des Herrn folgen würden, die er ihren Vätern durch Mose geboten hatte. Als nun die Söhne Israels mitten unter den Kanaitern, Hethitern, Amoritern, Peresitern, Hebitern und Jebusitern wohnten, dann nahmen sie deren Töchter zu Frauen und gaben ihre Töchter deren Söhnen und dienten ihren Göttern.
Ja, also Gott hat durch die Bedrängnisse der verbliebenen Völker das Volk schlussendlich immer wieder geprüft. Er wollte eben schauen, ich sage mal, haben sie wirklich Buße getan oder haben sie nur gefleht? Und wenn wir das sehen, wie oft das passiert ist und wie viele Ruhezeiten sie hatten, haben sie vorher schon angesprochen, ist die Gnade Gottes größer wie das Versagen der Israeliten. Auch das müssen wir festhalten. Er hat aber auch durch die Bedrängnis, haben wir hier gerade gelesen, einen Plan, er wollte die Israeliten wieder kampfbereit machen gegen die Völker. Das haben sie irgendwie verlernt. Sie hatten unter Josua mal mindestens diese 25 bis 30 Jahre Kampf, um die Völker dort zu vertreiben oder auszurotten. Und irgendwie haben sie die Kriegsführung dann verlernt. So wie sie eben nach Josua vergessen haben, dass es einen Gott gibt, nämlich ihren Gott. Und diese verbliebenen Völker sind ein ewiges Problem für Israel geblieben. Wir brauchen bloß in unsere heutige Zeit gucken. Immer wenn sie abweichen, werden sie wieder eine neue Bedrängnis erfahren, hat Gott hier ganz klar auch gesagt. Was bedeutet das jetzt für Israel? Die im Buch Richter beschriebenen Probleme hat Israel auch heute noch. Damit haben sie immer noch zu kämpfen. Wir sehen das ganz aktuell. Da habe ich mich nochmal um ein paar Karten bemüht. Diese erste Karte, die ich euch da gegeben habe, ist das Gebiet, wie 1947 die Vereinten Nationen gemeint haben, was Israel als Land bekommt und was nicht. Zuvor war ja das Problem so, dass eigentlich die Araber hier in Jordanien leben sollten und Israel auf diesem Teil. Und das haben sie dann wieder revidiert und das immer noch kleiner gemacht. Und hier sehen wir auch schon, dass die Zwei-Staaten-Lösung, über die heute ja wieder diskutiert wird, seinerzeit schon angelegt war, weil sie Gebiete für Israel und für die Palästinenser hatten. Und in den nächsten Karten sehen wir, wie sich das entwickelt hat. Also 1947 haben wir da. Ihr seht, was arabischer und was jüdischer Staat ist mit grün und weiß. 1949 sah es dann so aus, dass Israel eigentlich das meiste Gebiet hatte, durch die entsprechenden Kriege, die da stattgefunden haben. Dann gab es ja die Situation, wo Israel auch noch weitere Gebiete besetzt hat. Betrachten wir das mal hier. Sie haben eigentlich Gebiete besetzt, die Gott ihnen gegeben hat. Und heute, die letzte Karte, sehen wir, wie es heute aussieht. Wir haben hier auch den großen weißen Bereich, den Staat Israel. Und dann haben wir dort, wo die grünen Markierungen sind, die Gebiete, wo die Palästinenser sind. Und in diesem Westjordanland, da haben wir eine gemischte Besiedelung. Eigentlich haben dort die Araber ja auch die Kontrolle. Eigentlich.
Und das kleine Grüne ist Gaza.
Und das kleine Grüne hier ist Gaza. Genau. Und jetzt habe ich euch noch eine letzte Karte. Und diese Karte könnt ihr über die erste Karte mal drüber legen. Das war die erste Landeroberung unter Josua. Und das ist der Stand heute. Wenn ihr die Karten übereinander legt, auf dieser ersten Karte, das habe ich vorher absichtlich nicht gesagt, ist ein grüner Bereich eingezeichnet. Das ist die Westbank. Der ist also nicht ganz so groß, ihr seht es hier, nicht ganz so groß, aber fast identisch mit dem Gebiet rechts vom Jordan, links vom Jordan, was Josua erobert hat. Und genau dieses Gebiet gehört heute quasi den Palästinensern. Ja, wir sehen hier, es ist gemischt besiedelt, weil Israel sich darüber wegsetzt. Aber wenn wir hier schauen, die Vereinten Nationen haben genau dieses Gebiet, mehr oder weniger, den Arabern zugeschrieben. Und nicht Israel, obwohl Josua das seinerzeit als erstes erobert hat. Also das war sehr interessant, das zu sehen, dass eigentlich heute die Situation auf den Kopf gestellt ist, dass die moderne Welt eigentlich jetzt gerade dort die Palästinenser reingesetzt hat, wo die ersten Eroberungen des Landes waren.
Aber ein Palästinenser wird ja nie die biblischen Grenzen oder Anerkennung, da scheitert doch alles, oder?
Ja, ich frage mich halt, wer hat da nach dem Zweiten Weltkrieg, wo die Judenvernichtung so ganz groß war, eigentlich in die Bibel reingeguckt? Wahrscheinlich keiner. Nicht mal die westliche Welt. Und insbesondere Amerika nicht. Und das macht mir schon Kopfzerbrechen. Wir brauchen uns nicht wundern, dass das nicht aufhört hier unten. Das wird nicht aufhören. Und ich habe mir jetzt noch eine zweite, letzte Sache gefragt, was das für uns heute bedeutet, was wir hier in diesem Text gelesen haben. Ich ziehe raus, dass Gott möchte, dass wir ihm uneingeschränkt dienen, dass wir keine Kompromisse in dieser Sache eingehen. Ihm soll unsere ganze Aufmerksamkeit und Nachfolge zugewendet werden. Wenn wir uns diesen Text betrachten, ist das doch der Inhalt, wo Gott und das Vermächtnis Josuas ein klares Programm vorgegeben hat, was sie tun sollen und was sie lassen sollen. Für uns gilt das im Prinzip heute auch. Sobald wir den Herrn verlassen und andere Dinge treiben, weichen wir einfach ab. Und ich glaube, wir sollten die Bibel ernst nehmen. Nur einige Stellen, ganz kurz, 2. Korinther 6, Vers 14, Gottes Ruf zur Absonderung. Da heißt es, zieht nicht an einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Das ist die Vermischung, die Israel seinerzeit gemacht hat mit den fremden Völkern. Und für uns gilt das, dass wir einfach sauber bleiben, dass wir uns nicht beeinflussen lassen, dass wir unseren geraden Weg gehen. Und dazu muss man manchmal auch Bekanntschaften, die man früher hatte, bevor man gläubig geworden ist, unter Umständen kappen, wenn sie einen abbringen vom Weg. 1. Johannes 2, Vers 15. Warnung vor der Liebe zur Welt. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Wir müssen uns auch immer wieder daran erinnern, Gott muss ganz, ganz oben stehen und da darf lange nichts kommen. Oder Kolosser 3, Vers 2, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Nicht hier sind unsere Schätze, wir haben sie in 3,55 gehabt, sondern unser Schatz ist im Himmel. Oder Jakobus 4, Vers 1 bis 4, geht es um die Begehrlichkeiten und Freundschaft mit der Welt. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Wenn wir das jetzt im Vergleich zu diesem Richtertext stehen, ist das schon eine ernsthafte Ermahnung. Und ich weiß, auch in meinem Leben, das wird oft nicht beachtet. Wenn dann was schief geht, wenn wir Probleme bekommen, wenn was nicht funktioniert, na gut, dann brauche ich mich nicht wundern. Wichtig ist aber, dass wir dann laut dieser Spirale zur Buße kommen. Dann holt uns Gott raus aus dem Problem.
Es ist mir manchmal einfach alles zu erkennen, also wo die Welt jetzt anfängt sozusagen.
Deswegen sollen wir uns jeden Tag neu prüfen. Und Gott hat ja ein ganz großes Ziel, das ist meine letzte Bibelstelle, Galater 5, Vers 1. So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Das ist das Ziel. Gott hat uns rausgeholt aus der Sünde, hat die Sünde vergeben und er möchte nicht, dass wir wieder zurückgehen. Dieser Text sagt genau das Gleiche, nur eben im Alten Testament. Sehen wir, dass Gott sich nicht verändert hat, sondern dass wir Menschen uns verändern. Was damals gilt oder galt, gilt auch heute noch. Nur ein großer Unterschied. Wir haben Jesus Christus, der uns die Sünde vergeben hat. Sie hat nur in Gänsefüßchen das Opfer. Soweit mal für heute. Ich denke, es ist wichtig, wenn wir die Zeit der Richter jetzt im Einzelnen für die Richter betrachten, dass das im Hintergrund immer mitschwingt. Danke, dass ihr so lange ausgeharrt habt.